willst mehr? Admiral wünscht viel Spaß mit Talk und Tore.
Am Ende weiß man auch nicht, was er ihm dazu geritten hat, dass er da jetzt nach Wien fährt.
Der Klassiker, live auf Sky Sport Austria.
Hallo?
Bei Salzburg gibt es ja diese Fragezeichen.
Das ist eines meiner Hauptthemen.
Dann lassen wir mal das Fragezeichen mal.
Jetzt haben sie ein Dreivierteljahr oder mehr wie ein Dreivierteljahr propagiert, wir wollen Fußball spielen.
Kommunikativ kann man das hundertprozentig auch anders lösen.
Da gibt es ja jetzt leider zahlreiche Beispiele, wo es Probleme gibt.
Dann muss ich leider sagen, dann hat er keine Ahnung.
Ich nehme es, wie es kommt.
Ich genieße einfach jetzt den Moment.
Wie erinnern Sie sich an die Zeit da damals?
Viele Menschen waren entzückend zu mir.
Eine wunderschöne Zeit.
Jahre österreichische Fußball-Bundesliga. Diese Woche wurde das 50 Jahre Team offiziell präsentiert und zwei absolute Legenden aus diesem Team sind heute unsere Gäste bei Talk und Tore. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich habe die große Freude, mit diesen beiden absoluten österreichischen Fußball-Superstars auf den Bundesliga-Herbst gemeinsam zurückzublicken. Guten Abend, Toni Polster. Und schönen guten Abend auch Sky-Experte Andreas Herzog.
Hallo, servus.
Wie geht's, sagt man sehr oft als erste Frage, aber bei dir, Toni, ist das heute wirklich berechtigt. Du gehst ein bisschen unrund, habe ich gesehen. Da wurde was korrigiert.
Ja, aber neue Hüfte gekriegt, ja, war nicht mehr zum Korrigieren. Also, und ich habe mit vielen Leuten geredet, die haben gesagt, hätte ich es 10 Jahre früher gemacht. Und so lange wollte ich nicht warten. Also ich habe auf die Röntgenbilder gesehen, es ist nur mehr Knochen auf Knochen, da ist nichts mehr dazwischen. Und von daher habe ich mich jetzt entschlossen, dass ich die Hüfte in der Pause reparieren tue, dass ich dann Mitte Januar wieder mit der Viktoria Anstine trainieren kann.
Aber Andreas, ich habe gehört, dich hat das ein bisschen verwundert.
Naja, ich will jetzt nicht einen Spaß draus machen, aber der Toni versteht ja, wie es meint. Wie ich aufgehört habe zum Fußballspielen, habe ich nachher irgendwann einmal ein Interview gegeben und habe gesagt, ich möchte mich bei allen Defensivspielern, die jahrelang hinter mir grätschen, rutschen, kämpfen haben müssen, möchte mich entschuldigen, weil damals viele schon künstliches Knie, neue Hüften. Aber warum der Toni eine neue Hüften braucht, das habe ich nicht verstanden, weil der ist ja noch weniger gerannt wie ich.
Aber die Krücken werden bald abgelegt, Toni, und vielleicht gibt es dann auch wieder eine Teilnahme bei irgendwelchen Legendenturnieren?
Ja, im Tennis, im Fußball nicht mehr. Nein, im Fußball nicht mehr, weil da erwartet man einfach zu viel von mir. Ja, im Tennis kann ich frei aufspielen, da erwartet keiner was von mir. Und da haben wir letztes Mal der Andi die vier Leute zerlegt, das war Wahnsinn. Also das macht mehr Spaß jetzt. Ja.
Alles klar. Falls Sie, liebe Zuschauer, mitdiskutieren wollen, dann tun Sie das am besten wie immer über unsere Social-Media-Kanäle. Die Adressen dazu werden nicht nur eingeblendet, die sind ja hinlänglich bekannt. Toni Polster und Andreas Herzog sind seit Jahrzehnten, das wissen auch Sie, liebe Zuschauer, das wissen alle österreichischen Fußballfans, richtig gute Freunde. Ihr beide habt miteinander gespielt im österreichischen Nationalteam, aber ihr habt natürlich auch gegeneinander gespielt. Ich kann mich erinnern, in der deutschen Fußball-Bundesliga. Und diese Freundschaft, wie ist denn die eigentlich entstanden damals? Diese spezielle Freundschaft.
Ja, es war so, dass der Toni ja Anfang der 90er der einzige Legionär war in einer Top-Liga und für mich war er immer so eine Art Vorbild, weil er unbedingt aus Österreich dann weg wollte, auch nach Italien, Deutschland oder Spanien.
Toni Polster ist 4 Jahre älter als Andreas Herzog, muss man dazu sagen.
Ja, ich glaube, das sieht man, ist kein Problem. Aber na, Fakt ist, dass er halt durch das, dass er quasi der Superstar war, und wenn es schief gelaufen ist, war er halt immer der Buhmann. Und wenn man sich an das Spiel zurückerinnern kann, 1989 gegen die DDR, wo er bei der Bundeshymne, bei der Aufstellung gnadenlos auspfiffen worden ist, ist es für mich Wahnsinn gewesen. Und dann bin ich halt auch 92 in die deutsche Bundesliga gekommen. Dann ist er von Spanien nach Köln gewechselt. Und da haben wir dann auch durch die Nationalmannschaft und durch das Leben in Deutschland, hat sich diese Freundschaft immer mehr vertieft. Und wir waren auch gegenseitig, was glaube ich auch ganz wichtig ist auf dem Spielfeld, ein bisschen voneinander abhängig. Weil ich genau gewusst, wenn ich den Ball in eine gefährliche Zone einbringe vor ein Tor, ist der Toni da mit seiner Qualität und dann schießt er die Tore. Und er hat auch gewusst, wenn mich über die Seiten irgendwie durchsetzen kann, dass für einen Mann natürlich Früchte bringen könnte, der jeweilige Pass.
Und im Nationalteam, Toni, gab es die legendäre WG, kann man sagen, Polster-Herzog, sehr oft oder meistens Zimmerkollegen. da ist natürlich der Schmähgrenz, das ist klar, das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht vertiefen. Ist einmal gestritten worden auch zwischen euch beiden?
Nein, eigentlich nicht, nein. Wir haben immer dieselben Ziele verfolgt, aber ich wollte nur sagen, der Andi hat ja auch nicht nur Freunde gehabt, nicht? In der Nationalmannschaft oder im Verein. Und ich wusste aber, wenn der Andi funktioniert, funktioniere ich noch besser. Mhm. Und von daher habe ich den Andi immer verteidigt und habe versucht, dann Ruhe in die Mannschaft reinzubringen, weil ich genau gewusst habe, was der Mann für Qualitäten hat. Nicht? Und habe es nie bereut, weil am Anfang war er ein kleiner Bub, wenn das Nationalteam gekommen ist, und dann war er, dann haben wir ihn zum richtigen Mann gemacht und dann ist er auch gerutscht und hat auch Zweikämpfe gewonnen und hat sich richtig entwickelt.
Zwei WM-Turniere habt ihr beide miteinander bestritten. Nicht nur aus dieser Zeit gibt es jede Menge Anekdoten. Wir freuen uns am heutigen Abend auf einige noch davon dieser Anekdoten. Aber zunächst widmen wir uns einmal, wie angekündigt, dem aktuellen Geschehen aus der österreichischen Fußball-Bundesliga. Da ist ja heute die Herbstsaison abgeschlossen worden. Und Sturm Graz hat gewonnen mit 1:0 gegen den SCR Altach. Und der Torschütze ist irgendwie völlig unerwartet aufgestellt worden. Out of the blue. Sidi Chatter mit einem Comeback zum zweiten Mal schon in dieser Saison, mit einem Überraschungs-Comeback, und nach wenigen Minuten hat der Norweger bereits das Siegestor erzielt. Nicht alle Neuzugänge, Andreas, haben eingeschlagen, auch er nicht wirklich, weil er lange verletzt war, aber jetzt am Schluss zeigt er auf.
Ja, es war ein wichtiges Tor. Ein Siegestor, das ist für einen neuen Spieler, der in der Sommerpause geholt worden ist, eben, dass er Punkte bringt, dass er viele Tore schießt. Dann war er sehr, sehr lange verletzt und da allein in der Situation hat man jetzt seine Stärken gesehen, seine Schnelligkeit, seinen Tiefgang. Da hat er die erste Situation eiskalt ausgenutzt und das ist den Grazern dann im Laufe des Spiels gar nicht mehr gelungen, weil sie einfach extrem viele Möglichkeiten vergeben haben. Und das hätte sie normalerweise auch zum Schluss noch mal rächen können. Aber ich glaube, im Endeffekt kann der Chris Ilzer mit seiner Mannschaft zufrieden sein, wie der Herbst gelaufen ist, 2 Punkte hinter Salzburg. Aber jetzt haben sie halt am Donnerstag noch ganz ein wichtiges Spiel in Lissabon.
Nicht alle Neuzugänge, habe ich gesagt, haben eingeschlagen. Simon Vodacic, der Pole zum Beispiel, von dem hat man sich auch ein wenig mehr erwartet. Am Beginn hat er getroffen, aber jetzt nicht mehr so. Es gelingt doch nicht immer so einfach, solche wirklich guten Torjäger zu holen, wie zum Beispiel Højlund.
Ja, natürlich. Also Torjäger sind rar gesät und sie kosten auch sehr viel. Und von daher versucht man heute in Österreich junge Spieler zu holen. Wie der Ralf Rangnick schon gesagt hat, die den ersten oder zweiten Profivertrag unterschreiben und dass man die dann ins Ausland bringt und vorher entwickelt und schaut, dass man sich stärker macht. Und glaube ich, da ist die österreichische Liga ein richtig gutes Sprungbrett.
Die Wiener Austria, liebe Zuschauer, die hat gestern eine ziemlich lange Torflaute in der österreichischen Bundesliga endlich beendet. Nach 344 Minuten haben sie endlich wieder Tore erzielt. Fisnik Aslani in Klagenfurt mit dem 1:2, also da gab es einen 0:2 Rückstand. Und dann in der Schlussphase auch noch Reinhold Ranftl. Toni, worauf ich hinaus will, ist klar, so eine Torflaute der Austria hätte es in deiner Zeit nicht gegeben.
Ja. Natürlich, es ist eine schwierige Situation finanziell für die Austria. Es ist nicht einfach.
Hat das auch mit dem Geldmangel was zu tun? Nicht zwingend?
Ich glaube schon, weil sonst hätte man Tabakovic vielleicht gehalten oder halten können. Aber es ist keine leichte Situation für die Spieler und auch für den Verein nicht. Und ich hoffe nur, dass unterm Strich alles gut geht und die Austria nicht von österreichischem Fußball verschwindet. Das wäre eine Katastrophe. Also ich wünsche mir, dass sie die finanzielle Lage in den Griff kriegen. Und bis dahin muss man halt kleinere Brötchen backen.
Wie siehst du die Chancen, dass die Top 6 noch erreicht werden?
Also wenn Hartberg und Klagenfurt weiter so gut Fußball spielen, dann wird es ganz, ganz schwer werden.
Ja, und der Winterkönig, der ist dann gestern schon festgestanden, weil Salzburg wieder einmal wo gewonnen hat? Richtig, auswärts bei Rapid. Diesmal mit 1:0. Kamil Piontkowski hat ein wunderschönes Tor erzielt, wie ich finde. Schon in der Entstehung ein wunderschöner Außenrisspass von Luka Cucic und dann die Vollendung mit dem Hinterkopf auch nicht so einfach. Andreas, ein Tor, Marke Weltklasse.
Ja, vor allem ist 1:0 in Wien gegen Rapid, ist natürlich ein optimaler Abschluss der Herbstsaison für die Salzburger überwintern am ersten Platz. Und es war auch gnadenlos effektiv, weil beide Mannschaften relativ wenig Chancen gestern gehabt haben. Dann war eben das Tor vom Burgstaller, das ganz knapp abseits war. Also das war, ich war eigentlich von Rapid fast gedacht, dass sie jetzt einmal Salzburg zu Hause schlagen könnten. Aber man sieht dann wieder die Qualität auch von den Salzburgern, auch wenn sie jetzt spielerisch nicht so berauschend sind wie in den letzten Jahren. So ganz enge Spiele, da zeigen sie dann in Österreich schon, dass sie wahrscheinlich heuer auch wieder die Besten sind.
Und der Geschlapfte ins Zentrum hinein, der hätte auch vom Andreas sein können.
Ja, mit Außenriester. Also, ja. Das war eigentlich für einen Angreifer nicht ideal, weil der Ball von hinten kommt und man dann einen Peitschenschlag befürchten muss, aber den hat er gut verlängert und er ist richtig schön reingefallen ins lange Eck.
Rapid hat wie so oft, Andreas, gar nicht so schlecht gespielt, aber wieder einmal nicht getroffen. Woran fehlt es da in dieser Saison?
Das ist schwer. Man hat ja ganze Herbstsaison auch diskutiert, auch nach der Trennung von Zoki Barisic, wo sie vorher gegen Hartberg so viele Möglichkeiten vergeben haben. Wenn sie gewonnen haben, haben sie gleich mal 5-0 gewonnen, dann haben sie jede Chance fast genutzt. Und wenn enge Spiele sind, wo du halt dann wirklich mit der letzten Qualität im Strafraum die Abschlüsse suchen musst, bis auf Burgstaller haben das dann nicht. Der Grühl hat sich auch in der Saison auch wieder ganz gut, aber zum Beispiel der Kühn ist ein wunderbarer Spieler, super im 1 gegen 1, aber vor allem beim Abschluss ist er jetzt noch nicht so sauber oder so abgebrüht, wie man sein muss. Und das hat der Rapid heuer sicherlich einige Punkte gekostet.
Aber auch Burgstaller selber trifft nicht mehr so regelmäßig.
Ja, er war lang verletzt, darf man nicht vergessen. Er ist auch keine 22 ja. oder 25 mehr, er war lange verletzt und ist trotzdem im Sturm noch das Um und Auf. Und er wird auch im Frühjahr wieder seine Tore schießen, bin ich überzeugt.
Um uns gemeinsam einen Überblick zu verschaffen, liebe Zuschauer, schlage ich vor, wir werfen den Blick auf die aktuelle Tabelle. Jetzt beim Stand nach 17 Runden, also beim Gang in die Winterpause. Und wir sehen, Salzburg hat 2 Punkte Vorsprung auf Sturm, weil die Grazer heute eben gewonnen haben. Der LASK wie so oft Dritter. Toni Polster hat es gesagt, Hartberg und Klagenfurt dann vor Rapid und auch vor dem BRC die Austria auf Platz 8, blau-weiß. Gar nicht schlecht als Aufsteiger mit 17 Punkten. Altach eigentlich dort, wo sie beinahe immer sind, mit etwas mehr Punkten ausgestattet. Und am Ende hat sich WSG Tirol heute viel Luft verschafft im Vergleich zu Austria Lustenau. Aber wir wissen, dass ja da noch die Punkte geteilt werden. Wir brauchen, glaube ich, nicht großartig darüber diskutieren, wer der Flop ist in dieser Saison. Aber was ist dein Top in dieser Saison, Toni, bisher?
Ja, top muss man natürlich auch Klagenfurt und Hartberg nennen. Also was die machen, ist sensationell. Immer unterschätzt, also eigentlich nie gesetzt von der Idee her in der Meistergruppe. Und doch scheinen sie dort auf und sind sehr souverän. Und Klagenfurt schafft es jetzt ja schon ein paar Jahre, in die Meistergruppe zu kommen. Also das ist gar nicht so eine Überraschung, obwohl man immer hört, sie haben kein Geld, sie können keine Spieler holen und so weiter. Und deswegen muss man sagen, dass dort richtig gute Arbeit gemacht wird.
Von Peter Parkholt.
Ja.
Wie siehst du es?
Für mich ist der Markus Schopp mit Hartberg. Er lebt für mich eine richtige Bereicherung für die Liga, weil die ersten drei Mannschaften Salzburg, Sturm, LASK kommen in die letzten Jahre auch sehr, sehr erfolgreich, eben mit dem Spielstil, mit dem Ball vorne rein in den Channel und dann, wenn man den Ball verliert, dann rennen wir halt hinterher, gleich ins Gegenpressing. Und beim Schoppi sieht man, dass er immer mit Guardiola ein bisschen zusammen gespielt hat in Italien, dass er sich da öfters austauscht haben, weil er ganz eine andere Spielidee hat wie die anderen drei. Und das freut mich ehrlich gesagt persönlich sehr, sehr, weil man auch sieht, dass mit einem anderen Fußball auch geht. Das ist nicht einfach nur hohe Intensität und vorne rein und dann holt er da auf dem zweiten Ball. Teilweise, wenn zwei gute Mannschaften vorne gegeneinander spielen, schaut das teilweise aus wie Flippern. Da gefällt mir halt die Spielweise von Hartberg mit Ballbesitz. Komplett andere Philosophie und da bin ich glücklich, dass das die Hartberger bis jetzt sehr, sehr gut hinkriegen. Und durch den Sieg heute gegen den WRC sind die Chancen extrem gut, dass sie unter die ersten 6 kommen.
Die Tabelle hat uns also die Fakten gezeigt. Jetzt zeigen wir Ihnen die Emotionen. Mein Kollege Ronald Mann wirft einen Blick zurück auf eine spektakuläre Herbstsaison.
Diese Herbstsaison. Es war alles mit dabei. Leidenschaft, Emotionen, Tore, Tore, Tore.
Was für ein Brett!
Kitaschwili!
Weltklasse dieser Abschluss.
Weltklasse ist das nicht immer, was Salzburg bislang abliefert. Trotz aller Turbulenzen stehen sie als Winterkönig fest.
Salzburg hat aus meiner Sicht den schwächsten Jahrgang der letzten 10 Jahre. Sie sind noch immer die beste Mannschaft der Liga.
Die vielen jungen Spieler performen zwar für die Liga in Ordnung, aber dass sie jetzt so ein Feuerwerk abbrennen, das sehe ich leider zurzeit nicht.
Letzte Saison, also heuer, war die Chance noch nie größer, dass du Meister wirst in Österreich, weil die Salzburger schon auch ihre absolute Dominanz vermissen haben lassen.
Genau dann muss die Konkurrenz da sein. Der LASK und Sturm, den Salzburgern auf den Fersen. Wird das vielleicht sogar ein Dreikampf um den Titel?
Ich rechne mit einem Zweikampf. Ich glaube, dass der SK Sturm und Salzburg aktuell relativ auf Augenhöhe sind mit einem leichten Vorsprung bei Salzburg.
Sturm Graz ist wieder mal nah dran, aber dann am Ende in den entscheidenden Momenten dann doch wieder ein Stück weit nicht.
Ich sehe den LASK noch dabei, wegen der Punkteteilung, dass man bei gutem Wind noch mitmischen wird um den Titel. Allerdings hat dieses Team ein großes Handicap. Es ist zu sehr abhängig von Robert Schul.
Hartberg, womöglich das Überraschungsteam der Liga.
Hartberg ist Markus Schopp, ganz einfach. Mit Markus Schopp ist es eine Mannschaft, die wie ausgewechselt ist.
Markus Schopp hat es geschafft, dieser Mannschaft auch irgendwo einen Charakter zu vermitteln. Einstellung war bei seinen Mannschaften immer schon sehr, sehr gut.
Hartberg mittendrin im Kampf um die Teilnahme an der Meistergruppe, genau wie Klagenfurt, Wolfsberg und die Wiener Vereine. Die Austria und Rapid wieder einmal hinter den Erwartungen.
SK Rapid hat ein Problem, das ist das Chancen verwerten, und die Wiener Austria hat finanzielle Probleme und eben auch einen Kader, der nicht den Ansprüchen der Vergangenheit der Austria gerecht wird.
Ich meine schon, dass sich eine Top-6-Platzierung für Rapid ausgehen muss mit der Qualität, mit dem Kader, weil alles andere wäre eine unglaubliche Enttäuschung.
Alles andere als enttäuschend, Blau-Weiß Linz. Der Aufsteiger startet holprig, doch stabilisiert sich. Das Motto für sie alle lautet, bloß nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Genau das gelingt vor allem Lustenau nicht. Bis jetzt eine Saison zum Vergessen, Tabellenschlusslicht und noch immer sieglos.
Wenn man glaubt, dass man einen Kader erst während der Vorbereitung zusammenstellen kann auf diesem Niveau, das geht sie nicht aus, ganz einfach.
Sorgen werden sich die Lustenauer sicherlich machen. Sie werden jetzt mal einen Trainer suchen müssen für die Frühjahrssaison. Und da kommt der Aspekt der Ligareform ins Tragen, nämlich die Punktehalbierung. Also ganz tot sind sie noch nicht, sie sind nur halbtot.
Kräfte sammeln in der Winterpause und dann gibt es wieder Emotionen, Glamour und Spektakel.
Wow! Der passt! Der ist gut und er ist drinnen!
Ja, Spektakel. Dieses Wort hat auch Gerhard Struber in den Mund genommen beim Amtsantritt als Salzburg-Trainer. Er hat nämlich den Zuschauern mehr Spektakel versprochen als noch unter Matthias Jeißle und hat gesagt, er will mit seiner Mannschaft einen Fußball zeigen, der die Fans begeistert. Die Mannschaft ist vorne, sie ist Erster, kein Zweifel. Aber dieses Spektakel vermissen wir alle miteinander ein wenig. Ist es vielleicht nur begrenzt möglich mit diesem Team?
Ja, ich denke, wir haben es gehört im Beitrag, die sind sicherlich nicht mehr so stark wie in den vergangenen Jahren und sind dieses Jahr eigentlich zu packen. Wenn eine Mannschaft konstant agiert und ihren Weg geht und Sturm und LASK haben die Qualität und auch den Kader, glaube ich, dass sie das können, dann erleben wir sicher eine spannende Frühjahrsmeisterschaft.
Fehlen vielleicht, das meinen viele, so 2-3 Routiniers oder routiniertere Spieler als Stützen, weil es ist doch schon ein wenig ein Hasenstall.
Ja, aber das ist nicht der Weg von Salzburg. In Salzburg sucht man Spieler, die den ersten oder zweiten Profivertrag unterschreiben in ihrer Karriere und nicht den 10. Und von daher möchte man sie dann auch teuer ins Ausland verkaufen oder zu Red Bull Leipzig geben dann. Und von daher werden diese Spieler noch nachweisen müssen, dass sie wirklich die Qualität haben der Mannschaften von den letzten Jahren.
Andreas, ist die Mannschaft ein wenig zu jung?
Ja, ich glaube schon, also wenn man jetzt einmal das Beispiel Zlatko Janosevic hernimmt, wenn er wie von Werder Bremen zurückgekommen ist, der war halt schon, erstens war er Österreicher, dann mit Ulmer, du brauchst schon zwei, drei gestandene einheimische Spieler, die so als Leader vorne weggehen, dann würde jeder einzelne junge ausländische Spieler ein bisschen leichter tun. Das fehlt mir momentan, aber das ist auch, wie wir gesagt haben, das ist die Philosophie von Red Bull Salzburg.
Sollte man diese Philosophie überdenken?
Ist nicht meine Entscheidung, das müssen Sie wissen. Aber halt, wenn es dann nicht so läuft, dass man immer sagt, ja, wir sind ein bisschen zu jung gewesen, unerfahren, die Ausrede zählt dann auch nicht. Aber momentan brauchen sie ja noch keine Ausreden suchen, weil sie stehen wieder am ersten Platz. Fakt ist aber auch, ich glaube, das hat der Marko Stankovic gesagt, es hat schon bessere Mannschaften gegeben. Also vor allem in der Offensive, wenn man sich die Stürmer in den letzten Jahren anschaut, die sind ja jedes Mal souverän Torschützenkönig geworden und jetzt hat der beste Stürmer in Österreich 8 Tore, da gehört zwar der Konaté dazu. Von denen habe ich auch sehr, sehr viel gehalten, aber heuer ist er dabei auch noch nicht so von der Entwicklung her, wie man es vorgestellt hätte. Für mich ist immer noch der Beste jetzt der Oskar Glock. Hinten Pavlovic, das sind richtig, richtig für die österreichische Liga absolute Topspieler. Aber die Mannschaft ist jetzt nicht so, dass ein Gegner richtig herspielen kann. So wie man es auch in den Jahren vorn, Jäßle, muss man auch dazu sagen, öfters gesehen hat. Aber da waren halt auch noch ältere Spieler dazu, da war andere Taktgeber hin und her. Also das hat sich jetzt verändert. Mit der jungen Mannschaft, mit der Philosophie fährt Salzburg wirklich gut. Und dann muss man halt einmal vielleicht das eine oder andere Jahr oder Spiel oder internationales Spiel auch in Kauf nehmen, wo es nicht so 100% läuft.
Aber dieser klassische Torjäger, den Salzburg derzeit offenbar nicht hat, der fehlt vielen Mannschaften in der österreichischen Bundesliga.
Ja, dann jetzt gesagt allen eigentlich, weil wenn du Torschützenliste anführst mit 8 Toren nach 14.
17.
17 Runden. Ja, das ist keine gute Quote. Also das ist wirklich nicht berühmt.
Aber wenn zum Beispiel die Austria den Andreas Gruber nicht hätte, dann wäre es noch viel, viel schlimmer, was die Torausbeute betrifft.
Ja. Der hat auch 8. Oder Rapid in Burgstallen.
Richtig.
Ja, also, aber da muss man schon sagen, dass da ist Aufholbedarf und viel Luft nach oben.
Nein, aber es ist ja in den letzten Jahren immer die Diskussion gegeben. Früher hat es geheißen, es gibt keinen Zehner mehr. Dann haben wir angefangen, wir brauchen keinen reinen Mittelstürmer. Ist doch alles ein Blödsinn. Du brauchst diese Spielertypen, ob das jetzt dieser Zehner ist oder ob dieser mit den gleichen Fähigkeiten halt als Außenstürmer spielt oder auf der 8, vollkommen wurscht. Aber du brauchst im Strafraum einen Stürmer, der weiß, wo es da steht. Und da hat man sicher auch in den letzten Jahren, nicht nur in Österreich, sondern in Deutschland, hat man sicher in der Ausbildung viele, viele Fehler gemacht. Und ich hoffe, dass wir da bald draufkommen, dass sich das ändert.
Auch Sturm Graz, Toni, hat diesen klassischen Torjäger derzeit nicht. Trotzdem war die Mannschaft phasenweise Tabellenführer in dieser Herbstsaison. Hat Sturm Graz deiner Meinung nach diesen nächsten Schritt, den Christian Ilzer auch immer gerne machen möchte, schon gemacht? Oder fehlt dorthin noch ein Stück?
Ich denke, sie haben gute Schritte gemacht. Vielleicht fehlt das letzte Tüpfelchen auf den I noch. Aber die Mannschaft, zumindest der Kader, ist relativ groß und man kann jederzeit diese englischen Wochen sehr gut überstehen, weil man immer 4, 5 Spieler, die ungefähr das gleiche Niveau haben wie die, die man draußen lässt, und von da ersetzen. Und von daher hat Sturm sicherlich gute Karten.
Kann Sturm Graz und kann auch der LASK Salzburg so fordern, dass wir einen Dreikampf erleben werden?
Werden wir sehen. Es kommt dann jetzt auf die nächsten 5 Spiele an und dann kommt die Punkte. Halbierung, ich glaube schon, dass beide Mannschaften das Zeug haben, Salzburg einmal zu gefährden oder auch in ein Spiel zu schlagen. Aber in den letzten Jahren hat man dann auch gesehen, wann es wirklich darauf ankommt. So wie letztes Jahr bei dem Anspiel Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg, hat Salzburg in Graz 2-0 gewonnen und dann die Grazer quasi keine Torschance gehabt. Und das wäre jetzt der nächste Schritt von Sturm, wenn es halt ganz eng ist, dass sie dann einmal die Salzburger schlagen und dann können sie auch Meister werden. Weil so sattelfest schätze ich die Salzburger heuer nicht ein. Aber es kann auch wieder passieren, dass sie dann im Frühjahr 4, 5 Spiele am Stück gewinnen und auf einmal ist 5 Runden vor Schluss schon wieder vielleicht die Meisterschaft entschieden. Also es hängt schon auch immer mit den Nuancen ab, was passiert im Trainingslager. Kriegt der eine oder andere Verein nur einen tollen Spieler, der sich sofort weiterentwickelt. Wir haben zuerst gesprochen über einen polnischen Stürmer von Sturm, Vlodacek. Der kommt jetzt auch aus einem anderen Land, ein junger Spieler. Ganz eine neue Spielphilosophie, wo er halt auch viel sprinten muss. Und das ist am Anfang gut gegangen und dann ist er halt in ein Loch gefallen. Und vielleicht braucht er jetzt die Winterpause, dass er im Frühjahr wieder explodiert und macht dann Tore, die für Sturm vielleicht zum Meistertitel reichen. Aber genauso kann es beim LASK sein, genauso kann es bei Salzburg sein. Also es wird interessant, weil die Liga, muss man schon sagen, ich bin viel unterwegs und schaue international viele Spiele. Also die österreichische Liga ist schon auf einem sehr, sehr guten Weg und schon richtig. Und wenn dann noch Spannung ist bis zum Schluss, dann wäre es überhaupt richtig gut. Ne?
Beim LASK, Toni, wir haben schon darüber gesprochen, ist vieles neu gewesen zu Saisonstart. Mhm. Das Stadion fast neu, der Trainer ganz neu, die Spielidee auch neu. Es hat natürlich dann ein wenig gedauert, aber jetzt habe ich den Eindruck, du vielleicht auch, das Werkel beginnt langsam zu funktionieren.
Ja, den Eindruck kann man durchaus haben, auch wenn es international nicht funktioniert. Hat so richtig,
einmal noch, gegen Saint-Gilloise, ja.
Wo sie noch eine kleine Chance haben, noch zu überwintern. Aber sie sind, der Frell hat es vorher gesagt, sie sind zu sehr von Schul abhängig. Und da müssen die anderen auch ein bisschen was dazu tun. Denn wenn du keinen Torjäger hast, der dir 25, 27 Tore macht im Jahr, dann musst du das auffangen, indem du 6, 7, 8 Spieler hast, die zumindest 5, 6 Tore machen. Und dann kannst du alles erreichen.
Das heißt, fehlt Robert Schul, dann hat der LASK ein Problem. Sollte sich der mal verletzen oder sowas?
Haben die meisten Vereine. Also wenn der Topspieler fehlt, ist für jeden schwer zu ersetzen.
Obwohl der Kader so groß ist.
Ja, aber trotzdem, klar hat man einen großen Kader, einen breiten Kader und einen qualitativ hochwertigen Kader. Aber der beste Spieler bleibt immer noch der beste Spieler. Ja. Und wenn der dann nicht spielt, ist er schwer zum Ersetzen.
Von den sogenannten Überraschungsteams haben wir auch schon einiges gehört, auch im Beitrag. Das ist natürlich neben dem TSV Hartberg, den Andreas Herzog schon zu Recht hervorgehoben hat, auch Austria Klagenfurt. Und da ist eben einer der Trainer, den beide Herren, die wir heute zu Gast haben, sehr gut kennen, den Buzi, sagt ihr, glaube ich, gell? Backhult, Peter Backhult. Der wirkt mir ein wenig ruhiger als in den vergangenen Jahren. Der ist entspannter, zum Beispiel hat seine Mannschaft gestern einen 2:0 Vorsprung hergegeben. Früher wäre er in die Luft gegangen. Jetzt hat er das Ganze gesagt, passt schon, die Wiener Austria war auch gut. Hat er sich verändert? Ist er milder geworden?
Zumindest erweckt es einen Anschein. Was dann intern in der Kabine passiert, das wissen wir ja alle nicht. Aber mich freut das immer, wenn so ein Trainer der älteren Generation auch Riesenerfolge hat, weil eine Zeit lang ja nur diese Laptop-Trainer modern waren und Peter Backl zeigt, dass es sehr wohl mit einem erfahrenen Trainer auch gut geht und man Erfolge haben kann. Aber ich glaube nicht, dass er sich viel ändert. Der ist so gepolt, der Peter ist ein Vulkan, der jederzeit ausbrechen kann und so wie ich ihn kenne.
Hat er auch eine Mannschaft, obwohl sie klein ist, zusammengestellt, die in sich irgendwie funktioniert oder ist der Hauptfaktor einfach er selber?
Ja, würde ich schon so sagen. Also eine Mannschaft zusammenstellen, wenn wir sehen, wie die letzten Wochen, die haben glaube ich immer 16 oder 17 Spieler maximal beisammen, kommen immer wieder junge Spieler rein, die dann auch entscheidende Dinge machen. Gestern war für mich schon, wenn es gegen die Austria 2-0 führst und dann zum Schluss noch 2-2 spielst, immer im Kampf um einen sechsten Platz, wo du die Austria vielleicht quasi schon ausschießen hast können, dass fast die letzten Hoffnungen für sie weg sind, war es ein kleiner Dämpfer, aber trotzdem ist es sensationell, was der Peter aus der Mannschaft immer rausholt. Du siehst ja in der Defensive, haut sich jeder 100% rein, sie wissen ganz genau, was sie zu tun haben. Und vorne hat er immer wieder Spieler, wo ist der Pink weggegangen, war Torschützenkönigin oder einer zeitlang Führender. Dann kommt der Kavainer, schießt Tore, tut Tore vorbereiten. Eddie Irwin. Mit Irwin hat er natürlich auch einen Spielmacher, der aus dem Nichts dahergekommen ist. Und da hat der Peter, glaube ich, schon ein Gefühl, dass er die Spieler auf der einen Seite ein bisschen Freiheiten lassen, dass sie ihre Qualitäten ausspielen. Aber wenn es dann zu locker wären, dann fährt er schon mal richtig dazwischen. Und das haben wir ja heuer beim Kavena schon ein paar Mal auch mitbekommen.
Andy Irving heißt er, aber viele Formel-1-Fans haben das schon ein wenig verdreht. Das Thema Peter Backhult ist ein optimaler Übergang zum Thema Wiener Fußball. Die beiden Wiener Topclubs, die hinken schon seit geraumer Zeit ein wenig hinterher. Beide laufen auch in dieser Saison Gefahr, die Meistergruppe nicht zu schaffen. Was ist denn, Toni, aus deiner Sicht der Hauptgrund dafür, dass da einige andere Clubs die Wiener Clubs überholt haben oder im Begriff sind, sie zu überholen?
Ja, bei der Austria weiß man, es wird eng mit dem Finanziellen. Man kann sich die großen Sprünge nicht leisten. Man muss dann halt zwangsläufig den Weg mit Junge gehen. Und glaube ich, da sind schon ein paar auch dabei. Ich kenne ja auch Stripfig, ich kenne die Violets. Also da sind schon ein paar dabei, die man richtig brauchen kann und die man auch ins kalte Wasser schicken kann.
Und da meinst du nicht den Philipp Hosiner.
obwohl ich damals, als der Pakovic verkauft worden ist, eigentlich gerechnet habe, dass sie ihn hochziehen, wäre mir auch lieber gewesen, dann hätte er gegen uns nicht gespielt, in der Wiener Viktoria. Aber ja, also ich habe Rapid wieder gesehen, das ist eigentlich immer das Gleiche. Es wird viel zu kompliziert gespielt, es fehlen die flüssigen Abschlüsse, die flüssigen Aktionen. Am 16. ist man eigentlich mit seinem Latein am Ende. Man rackert, man kämpft, ja, aber vorne, wie gesagt, wenn Burgstein nicht trifft, der Krühl ab und zu, aber dann ist es schon aus. Also ich vermisse da wirklich diese flüssigen Aktionen, wo dann auch wirklich mal abgeschlossen wird. Also im letzten Drittel gefällt mir Rapid gar nicht.
Was ist die größte Baustelle bei Rapid aus deiner Sicht?
Ja, heuer war es schon die Chancen. Also jetzt im Herbst war es schon die Chancenauswertung. Für mich ist einfach das Problem im Vergleich, man will ja immer anschließen, in den letzten Jahren an Red Bull Salzburg. Aber mittlerweile ist der LASK schon und Sturm sowieso noch ein Stück weiter weggekommen. Weil die werden immer Zweiter, werden Dritter, sondern fix in den internationalen Bewerben dabei. Durch das nimmst du wieder Millionen ein und das sind Millionen, die hat die Austria schon gar nicht. Und Rapid hat es auch nicht so viel. Und ich habe eigentlich geglaubt, dass heuer im Sommer eben durch ein neues Präsidium und so, dass da ein bisschen Geld in die Hand genommen wird, dass investiert wird und dann hat man einfach am Ende der Transferzeit den einen oder anderen Spieler noch dazugeholt oder sind schon 5-6 Runden gespielt und da bist vielleicht schon wieder ein paar Punkte hinten. Also es schaut momentan nicht aus, wie wenn sie den Anschluss finden, sondern sie kämpfen um den 6. Platz und das sagt momentan leider alles.
Beide Mannschaften haben derzeit deutsche Trainer, die Austria seit Jahresbeginn, Michael Wimmer, und die Rapidler seit ein paar Tagen, Robert Klaus. Hans Krankl würde an dieser Stelle immer sagen, das, was die können, können österreichische Trainer auch. Wie siehst du es, Toni?
Ja, das ist immer das gleiche Thema. Man sagt ja, unsere Trainerausbildung ist so exzellent. Wir machen doch wirklich einen Top-Job. Es kommen jedes Jahr Trainer raus und trotzdem setzen wir oft auf ausländische Trainer.
Aber sieht man, Top 4 sind alles österreichische Trainer, ne? Top 4 oder Klagenfurt Top 5 vielleicht sogar. Also, nein, aber es ist jetzt unfair, man will jetzt nicht irgendwie
nein, ich will über ausländische Trainer,
weil es ist ja für beide
Trainer und Austria.
Ja, naja, aber trotzdem. Wir sind ja auch froh, wenn wir österreichische Trainer ins Ausland bringen. Das ist gut und da kriegt man auch die eine oder andere Erfahrung. Und das ist auch für die österreichische Liga gut, wenn quasi Trainer als Legionäre
es gibt.
Mitwirken, das ist ganz klar. Aber ich glaube, wir dürfen uns nicht immer kleiner machen, als was wir sind. Das ist das Einzige, was mir ein bisschen stört.
Wie zuversichtlich bist du, Toni, dass vielleicht sogar beide Clubs noch den Sprung schaffen über den Strich oder ist es unrealistisch?
Also Standpunkt jetzt würde ich sagen, Rapid hat die besseren Karten und die Austria muss sich nach der Decke strecken. Wenn sie weiter keine Tore machen, dann wird es natürlich schwierig, ist ganz klar.
Gut, aber für das operative Geschäft ist ja Geld da. Das hat ja nichts mit dem Schuldenstand zu tun. Vielleicht kann man dann doch ein bisschen nachrüsten im Winter.
Ja, das wird man sehen, ob sie da die zündende Idee haben, ob sie wirklich da irgendeinen Spieler vielleicht holen, der wirklich jetzt noch nicht entdeckt worden ist oder die Austria wirklich sportlich weiterbringen kann. Das muss man sehen dann. Allein mir fehlt der Glaube, weil im Winter ist es nicht so einfach, Spieler zu bekommen. Oder man kauft sie aus dem Vertrag halt raus.
Ja, oder du hast die Situation mit der Pakovic. Du aus der zweiten Liga gekommen ist, dann hilft er da sofort und dann hat sich eine Klausel gehabt, wo du ihm eigentlich total unter Preis verkaufen musst und das hilft er dann auch nicht, das hilft er finanziell nicht, das hilft er sportlich nicht und das sind halt die Situationen, wo es für einen Verein extrem schwierig ist, auch wieder neue, junge Spieler zu kriegen, das entwickeln kannst du durch die Decken gehen, nur wenn du bei Sturm, bei LASK oder bei Salzburg durch die Decken gehen, international Bewerb, hast du eine richtige Ablösesumme. In der österreichischen Liga kannst du schon mal mindestens 50% abziehen kannst von der Ablösesumme, nie das lukrieren, die eben die drei Top-Vereine schaffen von Jahr zu Jahr. Ne?
Bei den Hartbergern ist deutlich zu sehen, du hast es heute auch schon angemerkt, dass sie sich spielerisch extrem weiterentwickelt haben. Marc Jacko, unser Sky-Experte, hat es Shopball genannt, also dieses von hinten herausspielen, das sehr sicher ist, auch von der Passsicherheit her. Ist das ein Fußball, der auch dazu führen kann, dass Hartberg ganz vorne mitspielt?
Nein, ich würde es Ihnen wünschen. Ich meine, der vierte Platz ist eh schon fantastisch. Nicht? Aber dass jetzt LASK oder Sturm angreifen könnten. Ja, vielleicht einmal nach der Punktehalbierung kurz einmal ein paar Runden. Aber ich glaube, die ersten drei Plätze sind einzementiert, in welcher Reihenfolge auch immer. Aber was eben der Marco Schopp mit Hartberg macht, das finde ich richtig gut. Weil junge Spieler dahin zu bringen, weil das rennt ja auch nicht von heute auf morgen gleich ohne Fehler. Nicht? Und der Markus ist einfach seiner Ansicht treu geblieben, von hinten des Rausspielens, teilweise auch extrem riskant. Und dass die Spieler dann das eben von Wochen zu Wochen besser machen mit dieser Überzeugung und dann auch mit der Qualität, das ist absolut höchste Trainerarbeit. Und darum gebührt ihm da sehr, sehr viel Lob.
Viele meinen, Toni, dass Markus Schopp sogar zu höheren Berufen sei. Ich möchte gar nicht sagen, dass Hartberg nichts Hohes ist. Man kann mit Hartberg auch möglicherweise noch weiter nach vorne kommen. Aber zu einem Club könnte er kommen mit größerem Medieninteresse. Traust du ihm das zu, dort auch erfolgreich zu sein?
Ja gut, er war ja schon in England, nicht? Oder?
Das war nicht ganz so erfolgreich, ja.
Ja, und da hätte man vielleicht den Sprung schaffen können, die Premier League, ja, etc., etc. Ich glaube, es ist halt ganz wichtig, dass man ein bisschen Glück hat und dass man zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist. Und denke, dass auch im Ausland vernommen worden ist, dass er einen Top-Job hier macht.
Ein Wort müssen wir natürlich auch noch zur Enttäuschung dieser Saison verlieren. Aus der Lustenau irgendwie nicht wiederzuerkennen im Vergleich zur Aufstiegssaison. Siehst du da irgendeinen Hoffnungsschimmer?
Ja, der Hoffnungsschimmer kann nur heißen, die Punkteteilung. Nicht? Also ganz abschreiben würde ich sie noch nicht. Wenn sie die richtigen 1, 2, 3 Verstärkungen im Winter finden, dann mit der Punkteteilung könnte es sich noch ausgehen. Aber wenn sie mit diesem Kader zusammenbleiben, dann wird es ganz schwer.
Ja, also für mich ist das Gleiche. Das Wichtigste ist für Sie, dass jetzt einmal die Saison vorbei ist.
Ein neuer Trainer aus dieser Mannschaft mehr machen?
Ja, ein neuer Trainer kann immer neue Impulse setzen, aber er hat trotzdem die gleiche Mannschaft, die eigentlich ein Katastrophenhalbjahr hinter sich hat. Also du brauchst schon 4, 5 neue Spieler, die mit einer neuen Mentalität reinbringen, ein bisschen in der Hierarchie, die eh wahrscheinlich nicht vorhanden ist, sonst hast du nicht so einen Negativlauf gehabt. Da musst du einfach umrühren und du musst Spieler wegschicken und viele neue holen. Und wenn das bei Lustenau greifen sollte durch die Punktehalbierung, darf man es noch nicht abschreiben. Also das kann dann schon schnell gehen. Dann bist du zum Schluss nur 4, 5 Punkte hinten. Dann gewinnst du das erste Spiel gegen unmittelbar und auf einmal bist du auf 1, 2 Punkte dran. Und dann geht in der Quali-Runde alles wieder von neuem los. Also abschreiben darf man sie noch nicht. Aber wenn es jetzt nicht in der Winterpause, in der Transferperiode richtige Volltreffer oder ja, Spieler bringen die und auch einen Trainer, die einer sofort weiterhelfen, Zeit und Punkte zum Verschenken haben die in der Situation keine mehr, das ist auch klar.
Seit heute Abend ist sie also zu Ende, die Herbstsaison in der Admiral-Bundesliga, und sie hat natürlich auch viele schöne Tore gebracht. Die Kollegen von der Sky-Redaktion haben sich die Mühe gemacht und die ihrer Meinung nach 5 attraktivsten Treffer herausgesucht.
Der Abschluss! Und was für einer! Unglaubliches Tor von Luca Kronberger.
Ein Trupp vor dem Tor und diesmal passt er. Peter Schwili.
Nächster Schuss! Und was für ein Treffer! Schmidt weckt Lustenau völlig auf! Was für ein Treffer! Burgstaller! 1:0! Was für ein Brett!
wunderschön, vor allem die Ballmitnahme auch vor diesem Schuss von Guido Burgstaller. Da ist der Kollege Leitner ordentlich emotional geworden. Welcher Treffer hat dir am besten gefallen?
Waren 5 wunderschöne Tore für Luca Kronberger, ehemaligen Schützling von mir, von Admira. Hat es mich gefreut, dass er halt bei Wartens dann einen guten Einstand gehabt hat. Anthony Schmidt. Aber er wird auf Deutsch wahrscheinlich Anton heißen. Von ihm habe ich nie einen vollrückzieher Tor gesehen. Also das war auch
wunderschön. In Gladbach habe ich so eins gemacht, da bin ich minutenlang in der Luft gelegen.
Ja, weil sie in Zeitlupen gezeigt haben nachher 7 Mal.
Da haben sie gesagt, der Reporter hat gesagt, eine orthopädische Meisterleistung.
Hoffentlich haben sie es mit der Hüfte nicht gesagt.
Da glaube ich, es war die Hüfte rausgesprungen.
Wie war das eigentlich? Da gibt es ja eine wunderschöne Geschichte, als ihr beide in der deutschen Bundesliga gegeneinander gespielt habt. Das war, glaube ich, Werder Bremen gegen den ersten FC Köln. Und Otto Rehhagel hat dich irgendwie dazu aufgerufen, nicht zu überschwänglich den Toni zu begrüßen.
Oder? Nein, er hat mich nicht dazu aufgerufen, er hat mir es eigentlich verboten in einem freundlichen Sinn, weil er hat ja immer schon gesagt, ich kann das nicht hören, ihr Wiener, ihr tut alles so verniedlichen. Das ist der Schneckerl und das Anderl und hin und her. Ab heute heißt du bei mir nur mehr Eisenbeger. Also wenn man dachte, na bumm, da bin ich wohin gekommen, wenn ich der Eisenbeger bin. Und dann war das Spiel Köln im Müngersdorfer Stadion, damals noch im alten Stadion mit der Laufbahn, gegen Werder Bremen, und der Otto hat zu mir gesagt, Rehhagel hat gesagt, und Andreas, wenn ich vor dem Spiel sehe, dass sie da mit ihrem Freund, mit ihrem Kumpel Küsschen hin und Küsschen her machen, tausche ich sie gleich aus, brauchen sie gar nicht spielen. Sag ich, na Trainer, das mache ich nicht, keine Sorge. Dann bin ich halt aufwärmen gegangen und habe halt versucht, dass ich Toni so gut wie möglich aus dem Weg gehe. Und ich habe ihn aber 10 Minuten nicht gesehen. Also der hat sich gar nicht aufgewärmt. Und ich habe mir gedacht, ist er jetzt krank oder verletzt? Der hat mir gar nicht Bescheid gesagt. Vielleicht spielt er gar nicht. Und auf einmal zucken 60.000 Zuschauer aus und schreien, ah, Toni, Toni. Ist er schon gerade über die Werbebande? Und auf einmal, das ist schon geschaut, wie der Winnetou. Und ich habe mir gedacht, nein, jetzt sucht er mich schon, jetzt wird's gefährlich. Bin auf die andere Seite runtergelaufen zum anderen Tor und wollte mal so lang wie möglich aus dem Weg gehen. Und nach ein paar Minuten habe ich total drauf vergessen, bin wieder zur Mittellinie, habe ein paar so Sprints gemacht, da hat man sich noch selber aufgewärmt, nicht so wie jetzt alle gleich. Habe ein paar Sprints gemacht zur Mittellinie hin und auf einmal hupft man von hinten an einen Buckel und nimmt mir und sagt, Herzl, mein schöner Bub, Bussel links, Bussel rechts, und mir jetzt gerissen. Und dann schaue ich so und 5 Meter neben mir steht der Otto Rehhagel, der hat nur die Augen verdraht. Und dann war in der Halbzeit 2-0 für Köln, nicht für Werder Bremen.
Torschütze?
Zweifacher Torschütze Toni Polster.
Da haben wir's.
Und Andi Herzog war sofort ausgetauscht.
Jetzt muss man
jetzt war es aber nicht nur wegen der Begrüßung, sondern wahrscheinlich war es schlecht.
Aber wenigstens so spielen dürfen.
Ja, das schon, aber war Katastrophe.
Aber jetzt musst du dir die Geschichte aus meiner Warte vorstellen. Nicht?
Bitte.
Ich freue mich auf einen Freund, nicht? Dass ich ihn begrüßen kann, und freue mich, dass ich ihn sehe und denke mir, was ist das für ein unfreundlicher Kerl? Der schaut weg, der grüßt mich nicht, der geht mir aus dem Weg. Das ist ein unglaublicher Fauxpas, ne? Sagt man in Frankreich. Nicht?
Und so Französisch.
Und man denkt, das ist ja wirklich so etwas Unfeindliches, gibt es ja nicht. Nicht? Und ja, aber ich will da nicht erwischen. Nicht?
Ja, aber dass er gerade beide Tore schießt, das hat sich noch einmal vervielfacht, das ist mein Problem. Nicht? Und dann gehen wir halt, du gehst ja so lange in die Kabine rein, weil da war noch die Laufbahn rundherum. Da fahren wir, kommt er von hinten, hupft man wieder drauf und sagt, Herzl, hast du in Didi Beiersdorfer seinen Manndecker, einen Verteidiger, gesagt, ich habe nur einen linken Fuß und ich bin Hagen am rechten gemacht und habe euch einen geplattelt. Und da habe ich schon gewusst, nicht? In 2 Minuten werde ich unter der Dusche stehen, weil das lässt sich der Otto Rehhagel sicher nicht gefallen.
Endstand damals?
2-0, glaube ich.
Ne? Ist prim.
Ja, ja.
Habe ich nicht Madrid gemacht?
Glaube ich nicht,
nein. Ich glaube, ich war Madrid gemacht.
Nein, ich war duschen.
Ich war ein Grundelach darüber. Ich glaube, mein Kopf.
Na, so viel du hast
auch nicht. Wir werden das noch prüfen. Toni Polster hat jedenfalls nicht nur in Deutschland, für die jüngeren Zuschauer kann man das auch einmal erzählen, viele Treffer erzielt, sondern davor auch in Spanien für den FC Sevilla. Und da ist er nur deshalb nicht Torschützenkönig der Primera Division geworden, weil es noch einen Hugo Sanchez gab bei Real Madrid. Eigentlich unglaublich. Ich glaube, 33 Tore hast du erzielt in dieser Saison. Glaub, und der Hugo 36. Ja. Ansonsten wird man mit 33 immer Torschütze.
Immer, ja. In 100 Jahren 91 Mal. Aber das Jahr war der Hugo Sanchez, der natürlich die viel besseren Spiele an sich gehabt hat. Ne?
Und, Sevilla war Fünfter, nehme ich an, so ungefähr.
Trotzdem war es ein super Jahr.
Naja, definitiv. Apropos internationaler Fußball, wir haben schon angekündigt, wir reden natürlich auch über die Auftritte der österreichischen Clubs in der kommenden Woche. Ganz ist sie ja noch nicht zu Ende, die Saison, auch für uns von Sky nicht. Wir übertragen für Sie wie gewohnt Dienstag und Mittwoch Champions League, der letzte Tag der Gruppenphase, und am Donnerstag dann die Europa League mit Sturm und LASK. Andreas Herzog wird auch im Einsatz sein, er wird Co-Kommentator sein in Salzburg. Mit welchen Erwartungen gehst du in dieses Finale, wie man immer sagt, für die Salzburger gegen Benfica?
Ja, es haben ja alle drei Mannschaften noch nicht gute Chancen, aber gute Möglichkeiten. Salzburg hat es vor allem in der eigenen Hand, das ist ganz klar. Trotzdem, glaube ich, hat Benfica jetzt unter ihren Möglichkeiten gespielt und es wird noch mal ein richtig schwieriges Spiel für die Salzburger, aber normalerweise zu Hause sollten sie es schon schaffen. Also sie dürfen halt nicht mehr als 2-0 verlieren. Und das müssen sie einfach schaffen. Stadion wird voll sein, dann werden sie noch einmal die letzten Kräfte mobilisieren, werden alles reinhauen, werden gegen diese spielstarken Portugiesen hoffentlich defensiv das richtige Mittel parat haben und auch nach vorne hin die eine oder andere Möglichkeit hoffentlich gnadenlos nutzen, so wie es jetzt gegen Rapid auch gelungen ist.
Und dieser dritte Platz, um den es geht, der führt dazu, dass es dann in der Europa League weitergeht für die Mannschaft, die eben dann Dritter wird. Gerhard Grabert hat nach dem Spiel gestern Rapid gegen Salzburg mit den Protagonisten der Bullen über dieses Finale daheim gesprochen.
Ja, ich würde sagen, das ist jetzt einfach ein Finale für uns. Das letzte Spiel vor der Winterpause, enorm wichtig, extrem wichtig für uns, da einfach Ziel europäisch zu überwintern, und wir müssen einfach alles raushauen. Das letzte Spiel, wie gesagt, ein Finale für uns.
Ja, ich glaube generell, es ist nicht selbstverständlich, dass du am letzten Gruppenphasenspieltag mit 4 Punkten da stehst in der Champions League. Wir sind Red Bull Salzburg, nicht FC Barcelona oder irgendwer anders. Von dem her ist es keine Selbstverständlichkeit. Die Ausgangssituation haben wir uns erarbeitet, gemeinsam als Mannschaft, alle zusammen.
Ich erwarte natürlich am Dienstag, dass meine Jungs nochmal all in gehen in so einem wichtigen Spiel, gleichzeitig in dem Wissen, dass natürlich Benfica Lissabon ein schwieriges Stück Arbeit bedeutet für uns, einfach dort dann am Ende das zu landen, was wir wollen.
Sehr intensives Spiel, würde ich sagen. Benfica muss gewinnen und wir werden alles in die Waagschale werfen. Wir wissen auch, dass wir nicht auf Unentschieden oder sonst was spielen, aber wir spielen klar auf Sieg zu Hause mit unseren Fans. Und so gehen wir auch von der ersten Minute direkt rein und wir wollen unser Spiel auf den Platz bringen.
Ja, ich glaube, dass das ein richtiges Endspiel wird. Wir wollen international überwintern. Wir wissen aber auch, dass es in der Champions League gegen Benfica einen perfekten Tag braucht, dass wir in alle möglichen Phasen über uns ein bisschen hinauswachsen müssen, dass wir auch zu heute nochmal eine Schippe drauflegen müssen. Aber ich glaube, die letzten Wochen haben uns sehr viel positive Energie gegeben. Und deswegen, das haben sie die Leute verdient, das haben sie wir verdient, das Endspiel jetzt daheim. Und da werden wir alles raushauen. Und am Ende des Tages werden wir schauen, zu was es reicht. Aber wir sind positiv. Wir werden alles reinhauen und dann schauen wir.
FC Salzburg gegen Benfica Lissabon, also live am Dienstag mit dem Co-Kommentator Andreas Herzog bei Sky Sport Austria. Am nächsten Tag wird dann übrigens im Sky Fußballstudio bei der Mittwoch Champions League Ralf Rangnick zu Gast sein, der Teamchef des österreichischen Nationalteams. Und damit sind wir auch schon beim Thema. Toni Polster, die Mannschaft hat sich für die EM-Endrunde in Deutschland erfreulicherweise qualifiziert. Was nicht ganz so erfreulich war ein bisschen ein Schock, war die Auslosung Niederlande und Frankreich. Ist es trotzdem möglich, weiterzukommen?
Ich denke schon. Also wir haben eine gute Mannschaft beisammen. Wir haben ein Spielstil, der sicherlich unangenehm ist, auch für die Holländer. Natürlich ist Frankreich der große Favorit, aber trotzdem, wenn alle fit sind, wenn alle in Form sind, dann sind wir gut aufgestellt und dann hoffe ich, dass wir die Gruppe überstehen.
Ist deine Meinung, Andreas?
Ja, ich glaube auch, die Holländer sollten uns legen. Frankreich ist der große Favorit, also nicht in der Gruppe, sondern für mich, und sind die kompakteste Mannschaft auch in den letzten Jahren bei jeder Endrunde ganz vorn dabei. Da wünsche ich unserer Mannschaft natürlich mehr Glück wie uns seinerzeit, weil wir haben, glaube ich, unter Ernst Happel da im Prinzenparkstadion nicht einmal aufs Tor geschossen. Also da erwarte ich mal schon von unserer Mannschaft mehr. Und der dritte Gegner muss man abwarten, ob das jetzt dann Polen ist, Finnland oder wer auch immer. Also
Wales wird
auch kein richtig leichter Gegner sein. Aber mit der Entwicklung in den letzten Monaten, letzten Jahren, haben wir schon Möglichkeiten, auch gegen so gute Gegner zu realisieren.
Ja, das war ein Spiel in der WM-Quali für die WM 94, genau, das du angesprochen hast. Ja, Frankreich gegen Österreich.
Das war ja, dass sich einer durchsetzen hat können gegen einen Pulli. Nicht?
Das heißt, ihr habt beide gemeinsam im Sturm gespielt, im Angriff.
Ja.
Hängend.
Ja, der ist Pulli. Ein
ja. Jetzt erzähl dir die Geschichte.
Ja, irgendwas gespielt.
Wir haben ja noch kurz Zeit, oder? Jetzt muss ich da was klarstellen. Bitte. Vasile Pulli war damals der gefürchtetste Verteidiger in ganz Europa. Also richtig brutal. Also das war, ich habe nicht oft Angst gehabt, am Spielfeld, also nie, aber gerade bei den Anspielen war ich dann glücklich, dass ich überlebt habe. Wir haben zwar 2-0 verloren, aber wir spielen 10 Jahre vor dir, wenn du einen Elfer geschossen hast. Jedenfalls nach 10, 15 Minuten kommt der Toni zu mir. Ich habe gespielt Mittelstürmer gegen Vasile Pulli. Ich habe gespielt so als zweite Spitze dahinter, so ein Freigeist überall, haben mir meine Löcher halt gesucht. Waren eh keine da, aber ist ja wurscht. Auf einmal kommt der Toni zu mir und sagt: Herzl, tausch mal einmal, spiel du einmal gegen den Pulli. Und ich habe gesagt, ja, den jetzt noch nicht so gut gekannt. Da war gerade mein erstes Jahr in Bremen. Und der hat mich getroffen. Erster Ausschuss, würde heutzutage alles nicht mehr gehen. Ellbogen ins Gesicht, ich habe von der Lippen blöd. Dann hat er mich umgehauen, ist mir aufs Brustbein gestiegen, hat mir mit der Stuhl ins Brustbein aufgeschlitzt. Achilles waren offen. Nach 40 Minuten sage ich, Toni, komm, tausch mal wieder. Spiel du wieder gegen einen Pulli, ich gehe gegen einen Laurent Blanc. Sagt der drauf, nein, Herzl, spiel weiter, du machst das super. Der feige Hund hat mich geopfert.
Ja, du hast ja viele Freistöße rausgekommen.
Also. Und dann den nächsten Tag komme ich nach Bremen, 2-0 verloren und habe einen Anschlussflug versäumt von Paris nach Bremen und bin spät zum Training gekommen. Und bin halt in die Kabine rein und sage zum Physiotherapeuten, sage ich, zieh mich schnell um und geh schnell raus. Sagt er, nein, geh, du hast 90 Minuten gespielt. Geh in die Sauna rein und dann kommst du zu mir auf eine Massage. Das reicht, der Trainer hat sicher nichts dagegen, Otto Rehhagel. Sage ich, ja, ist mir eh lieber. Haben mich in die Sauna reingesetzt. Halbe Stunde später oder 20 Minuten später geht die Tür auf von der Sauna. Otto Rehhagel schaut rein und sagt, hallo Junge, wenn ich gewusst hätte, dass Sie nicht trainieren wollen, hätte ich Ihnen den Pulli in die Sauna gesetzt. Sag ich, ja, da war ich draußen, nur einmal gespritzt. Also mit denen wollte ich nichts mehr zu tun haben. Es war wirklich ein sehr starker, aber brutaler Verteidiger.
Ja, aber so ist er erwachsen
worden. Das ist, weil wir über Freundschaft gesprochen haben. Ne?
So ist er erwachsen worden. Ne?
Genau. Ich habe 6 offene Wunden gehabt und er hat mich nachher bemitleidet.
Ich habe gewusst, dass so ein Spiel kann er nur lernen. Ne?
Schon davor habt ihr aber gemeinsam die WM-Quali für 1990 geschafft und wart beim Turnier in Italien und 8 Jahre später dann wieder die Quali geschafft für die Endrunde in Frankreich. Dadurch wisst ihr ganz genau, worauf es ankommt bei so einem Turnier. Jetzt im Hinblick auf Deutschland im Sommer für die österreichische Nationalmannschaft. Was ist der Schlüssel, damit da das Teamgefüge auch passt?
Also für mich der Schlüssel ist ganz klar, dass man nicht zu abgeschieden wohnt. Dass man auch einmal, was ich, außerhalb vom Teamcamp auf einen Kaffee gehen kann oder ein bisschen Geschäften schauen gehen, ein bisschen spazieren gehen kann.
Abschalten. Ne,
und für mich muss man unbedingt die Familien auch einbeziehen in die Vorbereitung und in das Turnier auch. Und weil viele haben kleine Kinder und wenn sie die 4 bis 6 Wochen nicht zeigen, tut es der Seele nicht gut. Also von daher würde ich die Familien einbeziehen.
Andreas?
Ich glaube, dass wir nur eine Chance haben, wenn die Top-Spieler, die 3, 4 absoluten, wir haben eine sehr, sehr gute Mannschaft, aber trotzdem haben wir 3, 4 Spieler, die halt herausragend sind. Und wenn die in Topform sind und eben die Leader sind und mit ihrer Leistung die anderen mitreißen können und auch von Selbstvertrauen, von der Selbstverständlichkeit richtig gut auftreten, dann haben wir eine Chance, dass wir weit kommen. Und ich hoffe, dass, komisch, wir haben uns früher immer nur für Weltmeisterschaften qualifiziert, im alten Jahrtausend nie für EM. Jetzt qualifiziert man sich nur für EM, nie für die WM, aber ich glaube, man hat es auch bei der letzten Europameisterschaft gesehen, dass man da wieder in die K.O.-Phase kommen könnten und dann ist alles möglich. Nur bitte, wir sind schon noch Österreich, jetzt nicht dann enttäuscht sein, wenn die Holländer mal ein Riesenspiel haben und wir haben dann ein bisschen Probleme. Also größenwahnsinnig dürfen wir nicht sein, weil da neigen wir ja auch dazu. Vor der WM 1990 haben wir Spanien auswärts besiegt, gegen Holland zu Hause gewonnen, auf einmal waren wir schon die Mitfavoriten und dann sind wir war noch nicht einmal die Vorrunde vorbei, haben wir schon wieder die Koffer gepackt und sind wieder heimgefahren und das wünsche ich der Mannschaft sicher nicht.
Viele sagen, die Mischung stimmt ganz gut zwischen routinierteren Spielern und jüngeren Spielern. Einer dieser Routinierten ist natürlich auch Marko Arnautović. Das ist auch der Andreas nicht mehr österreichischer Rekordnationalteamspieler. Das ist mittlerweile der Marco. Passt das auch für dich aus deiner Sicht, diese Mischung im Team?
Ja, ich glaube, speziell wenn du jetzt den Marco ansprichst, ich weiß nicht, ob er sich da was Gutes getan hat. Natürlich, wenn der Champions League-Finalist Inter Mailand kommt, und du kriegst ein verbessertes Angebot und da ist es natürlich immens verlockend. Er wird aber kaum von Anfang an Spiele bestreiten. Er wird wenig.
Zuletzt in der Champions League hat er von Beginn an gespielt.
Er wird wenig Spielzeit bekommen und von daher weiß ich nicht, ob das gut ist, aber möglicherweise wird er auch bei der Europameisterschaft nicht in der Startelf stehen. Dann ist er das vielleicht schon gewohnt, dass er reinkommt und vielleicht nochmal in Umschwung bringt. Aber ja, er ist, glaube ich, unheimlich wichtig. Und ich würde nur wünschen, dass er viele, viele Minuten kriegt. Nur das ist schwer bei Inter, wenn du zwei Top-Stürmer vor dir hast.
Nämlich Lautaro Martinez und Marcus Thuram, da ist es natürlich auch nicht einfach, sich durchzusetzen. Aus deiner Sicht, Alaba, Arnautovic, irgendwie so die Führungsspieler, noch zwei, drei andere.
Sabitzer,
sicher Sabitzer.
Alles ein Stiller. Und dann auch, ja, aber trotzdem mit den letzten Jahren hat er auch extreme Entwicklung gemacht. Bei Red Bull Leipzig war er Kapitän, also der hat schon eine richtig gute Qualität. Und dann kommen eben auch die Salzburg-Maschinen, die ehemaligen, nicht Leimer, Seiwald, Schlager, die tun Österreich schon gut. Vor allem gegen so Mannschaften wie Frankreich und Holland, weil wir früher vor 20, 30 Jahren haben wir uns immer hinten reingestellt und haben dann irgendwie reagiert. Nein, die jetzige Mannschaft, die geht brutal vorne drauf, versucht aktiv zu sein und das gefällt mir schon ganz gut. Und mit Marco bin ich genau beim Toni dabei. Ich wünsche mir schon, dass er vor der Europameisterschaft mehr Einsätze hat, weil ich kann mir schon vorstellen, wenn er nicht regelmäßig spielt, dass er dann, wenn er Ralf Rangnick auch nicht so viel hat. Und der Marco ist halt international schon noch der Spieler, mit David Alaba natürlich, wo die Gegner auch noch den meisten Respekt haben. Nicht? Aber es ist halt schon so, dass sich der Teamchef jetzt in den letzten Spielen eine Mannschaft gefunden hat, die richtig gut funktioniert.
Zurück zum Ausgangspunkt unserer Sendung, liebe Zuschauer. Anlässlich 50 Jahre österreichische Fußball-Bundesliga ist bei der Weihnachtsfeier der Bundesliga das 50 Jahre Team präsentiert worden. Natürlich mit dabei die beiden Herren, die heute hier zu Gast sind bei Talk und Tore, Andreas Herzog und Toni Polster. Die beiden und auch alle anderen sind da natürlich auch speziell geehrt worden bei diesem Event. Wir sehen auch Andreas Ulmer, ein aktueller Spieler, der bei diesem 50-Jahre-Team auch mit dabei ist. War ein schöner Abend, Toni, oder?
Ja, war ein schöner Abend, muss ich sagen. Wir haben uns ja mit dieser Ehrung auch Jugendträume erfüllt. Wir wollten dorthin und es ist eine riesengroße Ehre natürlich, jetzt da unter den 11 Besten zu stehen dort und dass sich manche Träume auch erfüllt haben, was wir als kleine Buben gehabt haben.
Und das, obwohl ihr beide ja jahrelang im Ausland gespielt habt und dort erfolgreich wart, seid ihr in dieses Team gewählt worden, auch für dich eine Ehre?
Ja, absolut. Ich meine, es ist immer schwierig, dass du dann die 11 Besten irgendwie nominieren kannst, weil es hätten sie mehrere andere, also viele andere auch noch verdient, wenn man jetzt zum Beispiel nimmt Ivo Vastic, Didi Küpper oder der Michael Bauer. Ich sage jetzt nur so uns.
Schipaniker,
ja, also ich habe jetzt nur Spieler aus unserer Generation geholt. Es gibt ja jetzt in den letzten Jahren auch schon. Oder Legionäre, die halt zwei, drei Jahre da waren, die fantastisch waren, keine Frage. Aber ist mir ehrlich gesagt wurscht, ich bin glücklich und möchte mich nochmal bedanken bei allen, die mich in die Mannschaft gewählt haben. So wie der Toni gesagt hat, als Kind fängst du halt zum Fußballspielen an, ist deine Leidenschaft, du hast gewisse Träume. Mein Traum war immer, dass ich mal mit dem Flugzeug fliegen kann als Fußballer. Mittlerweile geht mir das Fliegen schon so auf die Nerven, darum bin ich jetzt in Südkorea, das sind kürzere Distanzen. Nein, aber es ist dann schon so, man erinnert sich ja immer nur an die schönen Sachen, aber was wir zwischendurch auch alles Negatives mitgemacht haben, da ist dann so eine Auszeichnung schon einmal eine absolute coole Geschichte.
Und die Bundesliga hat, Sie haben es schon mitbekommen, anlässlich dieser Präsentation auch eine Fotomontage, eine wunderbare, wie ich finde, fertiggestellt. Und wir werfen natürlich gerne auch einen Blick darauf. Friedel Konzilia, Hans Krankl, Toni Polster, Andreas Herzog damals noch mit blondem Schopf, Herbert Weber, Herbert Prohaska, als Trainer Ivica Osim, Peter Stöger, Bruno Petzai, dann natürlich Steffen Hofmann, ja, Andreas Ulmer und Robert Zara. Das bedeutet jetzt, Andreas, im Mittelfeld eigentlich nur Offensive irgendwie. Wer macht da die Defensivarbeit? Der Steffen noch am ersten.
Nein, man hat ja gesehen, zwei Austrianer, zwei Rapidler. Ja, die Rapidler waren die Techniker und die Austrianer waren die Gretscher, Stöger, Prohaska. Hätte für Hoffmann und Herzog rennen können. Nein, beim Steffen hat man ja gesehen am Foto, wo man das sieht, was der für Muskeln hat. Oberarme, also in der Situation schaut er aus wie der Sechser. Aber war er in Wirklichkeit auch nicht. Aber es ist schon, wie gesagt, es ist schon eine coole Mannschaft. Aber mit der Aufstellung hätte man nicht viel gewonnen.
Und ein Sturmduo, Hans Krankl, Toni Polster, wäre natürlich ganz schwierig geworden für die Verteidiger.
Und auch für den Mitspieler.
Ja, für den Hans vor allem, weil dann... Ja, da kann er vielleicht öfters am Bangel gefessen. Ne?
Und 11 Meter hätte er auch keine schießen dürfen.
Feierst du es auch nicht.
Nichts. Also eines ist einmal fix, wir haben ja gesprochen von einer offensiven Mittelfeldreihe. Wir hätten nicht Mitrenner brauchen, weil Polster, Krankl, die hätten in der Nähe vom gegnerischen Tor sowieso nicht mehr abgespielt. Also wir hätten eigentlich so 30 Meter vom gegnerischen Tor hätten wir unsere Laufbemühungen einstellen können.
Was gegen Schweden das Tor wieder aufgelegt?
Ja, im Mittelkreis.
Wäre ehrlich ein paar.
Im Mittelkreis.
Ja. Gegen Schweden, ne? Da sagen sie, der Schwedenkiller, ja, das hat mich aufgeregt. Ne? Das sagt keiner.
So viel Leitschuss damals. Ja, er meint, er hat mir den Ball auf 2 Meter hergerollt im Mittelkreis. Ich bin dann 40 Meter durch die schwedische Abwehr getanzt und habe dann genau ins Kreuz geschossen. Und jetzt will ich eher die Lorbeeren dann abholen.
Getanzt! Getanzt! Ein Traum.
Ja, und Bruno Betzler gemeinsam mit Heribert Weber in der Innenverteidigung, das hat es ja tatsächlich gegeben.
Ja, ja. Hat es gegeben und war ebenso die Geschichte, wer da jetzt der richtige Libero gewesen.
Ja, das ist nicht so einfach.
Nein, aber ich meine, man muss schon sagen, das ist schon eine Mannschaft, die Fußballgeschichte, jeder Einzelne hat Fußballgeschichte in Österreich geschrieben und wie ich auch zuerst schon erwähnt habe, es hätte schon oder eine oder andere auch verdient gehabt, da dabei zu sein.
Ganz zu Beginn hat es ja nicht allzu viele Legionäre gegeben. Ihr beide zum Beispiel habt dieses Zeitalter erst so richtig eingeläutet. Was bringt es einem Profifußballer, wenn er da einige Jahre im Ausland tätig ist?
Ja, abgesehen vom Finanziellen natürlich viel Erfahrung. Man lernt eine neue Sprache kennen, wenn es in Deutschland jetzt dann in dem Fall ist. Man erweitert seinen Horizont. Man wird jede Woche wirklich extrem gefordert, hat jede Woche einen ganz schweren Gegner und von daher wird man auch selbst besser, wenn man gefordert wird jede Woche.
Du bist spät in deiner Karriere dann doch noch nach Österreich zurückgekehrt, hast bei Austria Salzburg gespielt, unter anderem mit Gerhard Struber, dem jetzigen Struber, ja. Trainer. Was war er für einer?
Ja, der Struber war so ein Stürmer und er war so ein kleiner, schneller, quirliger. Und,
was ist das Gegenteil von dir?
Ja, darum haben wir gut zusammengepasst. Ah. Ne? Ja. Nein, war super. Ich freue mich für ihn, dass er jetzt in der Champions League Trainer ist und dass er wieder zurück ist. Er war wirklich lange in New York. Nicht? Und ja, also wünsche ihm viel Glück, dass das klappt, nicht? Mit den Überwintern im
Europapokal.
Europa liegt dann. Gerhard Struber war in New York als Trainer, du warst in Los Angeles als Spieler. Mhm. Welche Erfahrungen hast du dort sammeln können auf diesem anderen Kontinent? Du bist ja später als Co-Trainer des US-Nationalteams noch einmal dorthin zurückgekehrt.
Ja, ich war ein Jahr als Spieler bei Los Angeles Galaxy, dann 5 Jahre als Co-Trainer beim Jürgen Klinsmann und auch beim Olympiateam Cheftrainer. Nein, aber so wie es der Toni gesagt hat, du kommst ins Ausland und du musst dich dort durchsetzen. Es ist ja in Österreich in der Liga auch schon nicht so leicht, dass du da ein Bundesligaspieler wirst, dass Nationalspieler wird. Ich habe halt das Glück gehabt, dass ich in meinem ersten Jahr bei Werder Bremen gleich Meister geworden bin und durch das hat meine Persönlichkeit einen Schub bekommen. Jetzt hätte ich mir 2 Jahre früher alles gar nicht vorstellen können. Ich bin quasi ein Schluchtenscheißer, damals Spitznamen in Bremen, ein Schluchtenscheißer. Bin ich nach Bremen gekommen, ein Jahr später war ich der Alpenmarathoner und da ist dann ganz anderes Auftreten. Und dann waren wir sogar auch wir, die dann in den Interviews gesagt haben, meine, wir haben euch Deutschen ein bisschen das Fußballspielen beigebracht, so mit den Wiener, so wie es halt in den 70er, 80er Jahren das Wiener Scheiberspiel und so ein bisschen den Schmäh, ein bisschen die Schlitzohrigkeit. Ich glaube schon, dass wir da sehr, sehr gut angekommen sind, nicht nur wegen den spielerischen Leistungen, sondern auch, weil wir so sind, wie wir sind. Wir nehmen uns dann, wir tun uns jetzt bei einem Interview nicht irgendwie verstehen. Wir sagen das, was wir uns denken und das kommt normalerweise immer noch am besten an.
Und genau deshalb sitzt du ja heute da.
Das weiß ich nicht, das müsst ihr entscheiden. Aber wie gesagt, das ist dann schon, dann gehst du zum Ende der Karriere noch einmal nach Amerika. Da habe ich wieder neue Einblicke bekommen. Habe natürlich auch meine Türe geöffnet für die Karriere dann als Trainer noch einmal die 5 Jahre. Jetzt ist es anders, weil jetzt holen sie nicht mehr so viele erfahrene, alte, quasi alte europäische Spieler, sondern jetzt holen sie wirklich richtig gute junge Spieler, die jetzt nicht nach Italien oder Spanien kommen, aus Südamerika, so 20, 22, 24-Jährigen, durch das ist die MLS, also die Major League Soccer in Amerika, wird auch von Jahr zu Jahr besser. Und für mich war es aber trotzdem noch einmal ein Wahnsinn. Ich bin jeden Tag zum Training gefahren, Sonnenschein in Kalifornien, durch eine Palmenallee durch und immer noch, bist du deppert, Herzl, dass du das nochmal erleben darfst. Nach Jahren in Bremen, wo es nur geregnet hat, bin ich dann am Platz gestanden, einmal im Juli und habe gesagt, es gibt's ja nicht, wann regnet's denn da endlich einmal? Weil es wirklich, glaube ich, 8 Monate am Stück nicht geregnet hat.
Ja, wohl deshalb ist ja dann auch Zlatan Ibrahimovic dorthin gegangen.
Ja, der war noch der war erfolgreich.
Wenig später, ja.
Beckham hat die Liga noch populärer gemacht. Richtig. Und dann Ibrahimovic hat es quasi gerockt mit seinem Tor.
Vom Wiener Schmäh hat Andreas Herzog gesprochen. Dein Wiener Schmäh, der typische Schmäh von dir, ist wunderbar angekommen. Auch in Deutschland, dort hast du beim 1. FC Köln und dann auch bei Borussia Mönchengladbach viele Tore erzielt und große Erfolge gefeiert. Wieso bist du nicht länger dort geblieben? Wieso bist du dann wieder nach Hause gekommen?
Naja, erstens einmal sind meine Eltern natürlich auch nicht jünger geworden und ich war eh schon so lange weg. Ja. Bin ja mit 23 weg. Ja. Und ja, dann kam das Angebot von der Wiener Austria. Aber wie man heute
General weiß, Manager.
War das leider ein Schuss ins Knie. Und,
höflich
aber ich hab's trotzdem nicht bereut, weil ich habe mit meinen Eltern noch ein paar Jahre verbringen können und sind leider beide verstorben. Und ob sie noch begleiten können, das wäre mir sonst ja nicht geglückt, wenn ich weiter draußen geblieben wäre.
Was die Trainerkarriere von euch beiden betrifft, gibt es eine Parallele, Admira. Da wart ihr beide Cheftrainer, der Toni relativ kurz, du auch nur eine Saison. Das will ich jetzt gar nicht vertiefen, aber wieso ist es dann bei dir so gewesen, dass du quasi zweimal zu Wiener Viktoria gekommen bist und nicht mehr in den höheren Klassen tätig bist?
Also ich bin davon ausgegangen, zumindest hat es mir mein Ehrgeiz jetzt und mein Wille versprochen quasi, dass ich dieselbe Karriere wie als Trainer, auch wie als Spieler mache. Aber es hat leider nicht geklappt. Ich habe es ja dann, muss ich ehrlich sagen, und jetzt überhaupt nicht mehr probiert und habe mir auch nirgend angeboten. Ich glaube, ich bin im richtigen Verein bei Wiener Viktoria. Es macht mir riesig Spaß.
Das ist das Wichtigste.
Aber ich bin schon, ich habe ja diese 7-jährige Trainerprüfung, oder 7 Jahre dauert, bis man da fertig ist, auch gemacht. Weil ich davon ausgegangen bin, dass ich irgendwann einmal eine Clubmannschaft übernehme und erfolgreich trainieren kann. Und so denke ich, habe ich mit der Viktoria meine Erfolge gefeiert und bin beim richtigen Verein für mich wohl und genieße auch die Freiheit, die ich habe, wenn man nicht Bundesliga-Trainer ist.
50 Jahre österreichische Fußball-Bundesliga. Bundesliga-Trainer war Andreas Herzog jetzt auch schon in seiner Karriere, die sehr vielfältig verlaufen ist. Kannst du dir vorstellen, dass du das noch einmal zum Beispiel bei Rapid oder wo auch immer machen wirst?
Schau, man kann nie sagen, was in Zukunft ist. Ich meine, jetzt momentan bin ich glücklich, dass ich in Südkorea eine spannende Mannschaft mit Jürgen Klinsmann trainieren kann. Wir haben jetzt gleich einen Asien-Cup in Jänner, Februar. Da wollen wir gewinnen, das erste Mal seit 60, 64 Jahren. Klar war auch das eine Jahr bei Admira, wo wir dann in der letzten Runde noch abgestiegen sind, war schon eine richtige Tätschen. Braucht man gar nicht drüber reden, habe ich mir auch ganz anders vorgestellt. Ich persönlich hoffe natürlich auch, dass die Admira so schnell wie möglich in den nächsten 1-2 Jahren vielleicht wieder raufkommt und das den Ausrutscher, den ich auch mitfabriziert habe, wieder ausbessern kann.
Einen guten Sportdirektor hätten Sie schon.
Genau, in Stöckse, ja. Also da habe ich auch natürlich eine enge Bindung und das Admira war von klein auf mein Verein und ich habe mir gedacht, ich komme dorthin und wir können ein bisschen was entwickeln, aber dass das dann so negativ läuft, vor allem dann die letzten 1-2 Runden, das war schon bitter, aber es geht immer weiter im Leben. Als Spieler hast du müssen schwere Zeiten durchstehen, Verletzungen durchstehen, als Trainer hast du auch deine Geschichten, deine Probleme, die da immer wieder vor die Beine
geworfen werden. Wir freuen uns, dass du schon seit Jahren Sky-Experte
bist. Das macht mir Spaß. Also das ist momentan schon so eine Geschichte. Meine Kinder spielen Fußball. Da schaue ich zu als Papa. regt mich vielleicht sogar am meisten auf. Dann hier Experte, da von der Emotion ein bisschen weniger, aber trotzdem bist du voll in der Materie drinnen. Und der Job ja immer als Südkoreaner mit ein paar Weltklasse-Spielern, das macht extrem viel Spaß.
Und das große Ziel, kann ich mir vorstellen, ist in deiner ehemaligen zweiten Heimat USA bei der WM mit Südkorea erfolgreich zu sein.
2026, das war schon. Aber lieber, wenn wir mal im Jänner zum ersten Mal wieder seit Ewigkeiten den Asian Cup gewinnen. Wir haben eine super Mannschaft beieinander. Es läuft auch jetzt in den letzten Spielen wieder richtig gut und wenn alle fit bleiben, sind wir sicherlich einer der großen Favoriten und das wäre cool. Ich war einmal bei der Copa America, das ist quasi die Europameisterschaft mit Brasilien, also Europameisterschaft mit Brasilien, jetzt nicht so, aber
wir wissen,
Südamerika, dann den Gold Cup, jetzt den Asien Cup, bei der Europameisterschaft war der Assistenztrainer von Josef Hickersberg, also das sind schon lauter richtig coole Turniere auf höchstem Niveau und da ist schon auch immer eine gewisse Anspannung, aber auch eine Vorfreude da.
Meine Herren, Dankeschön für den wunderbaren Abend, für das Gespräch. Toni, wir wünschen dir alle miteinander, dass du bald wieder so richtig alles flott gut unterwegs bist auf den Beinen.
Alles gut.
Damit es wieder beim Tennis so richtig klappt. Gute Besserung auch. Danke. Und Andreas, wir freuen uns auf deinen nächsten Einsatz als Co-Kommentator am Dienstag bei Salzburg gegen Benfica.
Danke vielmals. Und jetzt tragen wir den Toni wieder raus, oder? Bist du Huckepack oder wie soll man die ausschleichen?
Kann man das auf einen anderen Sender halten? Da muss ich den zeigen schon wieder am Dienstag.
Liebe Zuschauer, das war, glaube ich, ein sehr gelungener Abschluss dieser Herbstsaison in der österreichischen Fußball-Bundesliga auf Sky Sport Austria. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.
Diese Sendung wurde präsentiert von Admiral. Wetten in einer anderen Liga.